Guten Morgen. Shalom. Wir können es doch ein bisschen besser machen, oder? Shalom. Ja, jetzt ist super. Gut. Mein Name ist Aaron Levin und ich bin in Israel geboren. Ich bin in England aber aufgewachsen. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder, drei Mädchen, 3, 2 und 1. Das heißt, dass seit 3 Jahren ist Pink meine neue Lieblingsfarbe. Nein, nur Scherz. Wir wohnen seit neuestem in Berlin und wir freuen uns, hier in Deutschland zu wohnen. Früher haben wir in Budapest gewohnt. Wer war schon mal hier in Budapest? Ja, fast alle. Super. Also ihr kennt euch gut aus in dem Fall. Wir haben 4,5 Jahre lang in Budapest gewohnt und dort haben wir mit Juden für Jesus gearbeitet und auch hier in Berlin. Wie viele haben schon von Juden für Jesus gehört? Einige Leute. Super. Wunderbar. Okay, gut. Manchmal, wenn Leute zum ersten Mal unseren Namen hören, Juden für Jesus, dann verstehen Sie statt Juden, Jugend, Jugend für Jesus. Und dann versuche ich, die Situation irgendwie besser zu machen, indem ich unseren Namen auf Englisch sage, aber mit einem schönen deutschen Akzent. Dann sage ich, nein, 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 Juice for Jesus. Aber dann verstehen die Leute Saft für Jesus. Nun, wir sind teilweise jung und trinken gern auch Saft, aber es geht um etwas anderes hier. Juden für Jesus. Manche Leute, wenn sie das erste Mal unseren Namen hören, das klingt irgendwie komisch, oder? Juden für Jesus. Juden, die an Jesus glauben. Und einige Leute haben mich gefragt, Juden für Jesus, seit wie lange gibt es sowas Komisches? Und dann mag ich immer ein bisschen lächeln und sagen, oh ja, seit nicht so lange. Nur seit circa 2000 Jahren. Es ist ganz leicht zu vergessen, dass die allerersten Christen eigentlich alle Juden waren. Es ist auch leicht zu vergessen, dass die allerersten Christen alle Missionaren waren. Und genauso sind wir. Wir sind messianisch-jüdische Missionaren. Und wir haben eine Leidenschaft, unserem Volk die gute Nachricht über Jesus als Messias weiterzugeben. Und wir machen das durch verschiedene Arten und Weisen. Wir gehen sehr oft auf die Straße mit T-Shirts, wo darauf steht Juden für Jesus. Wir verteilen Traktaten, wir versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch evangelistische Veranstaltungen. Wir machen sehr viel im Internet im Moment. Also wenn du jung bist, kannst du jetzt schon dein Smartphone rausnehmen und du kannst uns auf Facebook liken. Juden für Jesus. Ja, genau. Werbung vorbei. Nein, und durch Gottes Gnade, jetzt sind wir Juden für Jesus in 13 verschiedene Länder weltweit. Und der neueste Arbeitszweig ist in Berlin. Also wir freuen uns wirklich, dort zu sein in Berlin, um die Arbeit dort aufzubauen. Die ursprüngliche Arbeit von Juden für Jesus ist in den 70er Jahren in Amerika entstanden, in Kalifornien. Ich werde mehr über unsere Arbeit später erzählen, aber jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit auf dieser Flyer ziehen. Das ist unsere Vorstellungsflyer. Hoffentlich hat jeder eins bekommen. Wenn nicht, es gibt welche auch auf dem Büchertisch draußen. Das besteht aus 2 Teilen. Es gibt eine Antwortkarte. Das ist abreißbar. Ihr könnt es schon jetzt abreißen. Das ist ziemlich schwierig, nur mit einer Hand. Ich möchte euch bitten, das jetzt schon auszufüllen. Dadurch können wir in Kontakt bleiben. Wir können unsere Arbeit ohne eure Gebete nicht machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir fühlen uns wirklich an der Front und wir brauchen die Unterstützung im Gebet von Gemeinden. Die größere Teil ist für euch zu behalten. Also ihr könnt es gerne auch während der Predigt ausfüllen. Ich werde nicht beleidigt. Es gibt heutzutage genug kontroverse Persönlichkeiten, oder? Und in den Medien fast jeden Tag hören wir etwas Kontroverses, sei es der neueste krasse Aussage von Donald Trump oder sei es etwas von Erdogan oder Putin und so weiter und so fort. Also es gibt keinen Mangel sozusagen an kontroverse Charaktere in unserem Leben. Aber vielleicht der kontroverse oder die kontroverse Persönlichkeit in die ganze Weltgeschichte war ein jüdischer Zimmermann, der vor ca. 2000 Jahren gelebt hat. Jüdischer Zimmermann, der später Rabbi geworden ist, wir kennen ihn besser als Jesus. Und wie ihr wusst, hat Jesus sehr viele kontroverse Sachen gesagt. Ich möchte mich nur auf eins konzentrieren für heute. Einige von unseren Leitern sind zu Jesus gekommen und sie haben ihm Fragen gestellt, sie haben mit ihm geredet. Sie wollten herausfinden, wer er war. Und dann sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches zu ihnen. Er sagt, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn Mose hat von mir geschrieben. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn Mose hat von mir geschrieben. Was für eine komische Aussage. Sehr, sehr kontrovers. Denn Mose hat vor tausenden von Jahren vor Jesus gelebt. Wie hätte Mose über Jesus schreiben können? Das geht gar nicht, oder? Was hat Jesus da gemeint? Wo hat Mose über Jesus geschrieben? Ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen entdecken können. Und um das zu machen, möchte ich euch bitten, falls ihr eure Bibel dabei habt, das Evangelium laut dem dritten Buch Mose auszuschlagen. Ihr habt mich nicht falsch gehört. Ich habe gesagt, das Evangelium laut dem dritten Buch Mose. Was meine ich damit? Ich meine nur eigentlich das dritte Buch Mose. Aber das Evangelium ist drin. Und darum sage ich, das Evangelium laut dem dritten Buch Mose. Das dritte Buch Mose ist eigentlich ein sehr schwieriges Buch durchzulesen. Viele Leute, die ein Interesse an Jesus haben oder an Gott haben, sie fangen mit dem ersten Buch Mose an. Sie möchten durch das, die ganze Bibel lesen. Der erste Buch Mose geht's, das ist spannend. Es gibt Schöpfung und andere Sachen. Zweiter Buch Mose, ein bisschen schwieriger, dann kommen einige Gesetze. Dritte Buch Mose, Bibel zu, für manche Leute. Aber das Evangelium steckt in dem dritten Buch Mose drin. Paulus schreibt in Galater 3,24 und sagt, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heißt, alles, was wir über den Messias, über den Christus wissen wollten, das steckt alles im Gesetz drin. Das Gesetz wurde uns gegeben, um uns auf den Messias vorzubereiten. Und darum ist der Messias so klar zu sehen in dem Gesetz und vor allem im dritten Buch Mose. Gott hat da alles darin gesteckt, was der Messias machen würde, wenn er gekommen wäre. Was der Messias oder wann er gekommen wäre oder wie er kommen würde. Das alles steckt im Gesetz drin. Vielleicht das klarste Bild von Jesus im Alten Testament oder vielleicht besser gesagt im Gesetz, finden wir im dritten Buch Mose in den Festen des Herrn. Im Festen des Herrn. Und darüber lesen wir in 3. Mose 23. Wir haben nicht genug Zeit, die ganze Kapitel durchzulesen, aber ich ermutige euch, das nach der Predigt irgendwann zu machen. Gott hat uns 7 jährlichen Festen gegeben. Das war ein Kalender. Jedes Jahr haben wir 7-mal gefeiert. Das zeigt mir etwas ganz Wichtiges. Für Gott ist Urlaub sehr wichtig. Für Gott ist Ferien sehr wichtig. Und ich freue mich darauf. Ich finde es auch wichtig. Wir haben alle schöne Sommerferien gehabt. Jetzt sind wir wieder dran. Also ich darf nicht so viel über Urlaub sprechen, sondern gehen die Gedanken in eine andere Richtung. Also Gott hat uns Juden 7 Festen gegeben. Einige von denen kennt ihr schon, also das Passafest, hoffentlich das sagt euch was. Pfingsten war ursprünglich ein jüdisches Fest. Das wurde uns Juden auch im dritten Buch Mose 23 gegeben. Der Sabbat auch wurde hier beschrieben. Wir werden heute aber die letzten drei Festen angucken. Also die letzten drei des Jahres. Und zwar Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Diese drei werden bald in der jüdischen Gemeinde gefeiert. Am 2. Oktober, 3. Oktober fangen wir an, diese Festen zu feiern. Und sie gehören irgendwie zusammen. Sie sind die letzten drei vom Jahr und zusammen formen sie ein Bild vom Messias, von Jesus. Fangen wir mit Rosh Hashanah an. Rosh Hashanah ist heutzutage das jüdische Neujahr. Aber damals in die Bibel, damals oder in 3. Mose 23, steht gar nichts über Neujahr beim Rosh Hashanah. In der Bibel ist das jüdische Neujahr ab das Passafest. Aber in die Bibel heißt es anders. Das heißt nicht Rosh Hashanah, es heißt Yom Truah oder Fest der Posaunen. Fest der Posaunen. Und Gott hat uns gesagt, dass wir Posaunen blasen sollten. Das war der Tag der Posaunen. Und das war eigentlich ein Appell. Ein Appell auf Vorbereitung für den großen Versöhnungstag, welcher 10 Tage später kommen würde. Das war ein Appell. Bereitet euch vor. Es kommt etwas Wichtiges. In die damaligen Kultur war die Posaune, das war wie eine Warnung. Zum Beispiel lesen wir in Joel Kapitel 2 und Vers 1, blas das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben solle alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nah. In anderen Worten, als wir den Shofar, die Posaune gehört haben, haben wir verstanden, hey, wir müssen aufpassen. Der große Versöhnungstag kommt und wir müssen Versöhnung mit Gott haben. Wir brauchen das. Das erinnert mich, diese Art Warnung erinnert mich eigentlich an Johannes der Täufer. Als Leiter von meinem Volk zu Johannes der Täufer ausgegangen sind in die Wüste, sie haben ihn gefragt, wer bist du? Bist du der Messias? Nein, hat er gesagt. Bist du der Prophet? Nein, hat er gesagt. Wer bist du denn? Und wie hat er geantwortet? Er hat gesagt, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Diesen Worte aus Jesaja 40 und Vers 3. Johannes war wie eine Posaune für mein Volk damals. Hey, Gott kommt! Wacht auf! Bereitet euch vor! Drum wurde er gesandt. Vor einigen Jahren habe ich einen Aufkleber gesehen. Das war in England. Und auf dem Aufkleber ist gestanden, Look busy, Jesus is coming. So etwas wie, scheine eifrig, denn Jesus kommt bald. Das war eine Warnung. Hey, wacht auf. Der Tag der Posaunung wies auf das erste Kommen des Messias. Das war eine Warnung für die Leute damals. Aber es weist jetzt auch auf sein zweites Kommen. Aber Johannes ist nicht mehr die Posaune, sondern wir sind die Posaunen. Wir sind die Posaunen. Paulus schreibt, dass wir einen Dienst der Versöhnung haben jetzt. Dass wir sagen, also das steht in 2. Korinther 5 und Vers 20, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist unser Dienst jetzt als Christen, als Leute, die an Jesus glauben. Um Leute zu sagen, hey, Gott kommt bald, Jesus kommt bald. Versöhnt euch mit Gott. Ihr braucht seine Versöhnung. Wir sind jetzt, und wenn ich wir sage, meine ich nicht Juden für Jesus, wir Christen sind jetzt die Posaune geworden. Wir sind jetzt die Warnung geworden für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Letzte Woche haben wir einen Gast bei uns zu Hause gehabt, namens Peter. Peter habe ich in Budapest kennengelernt. Er kommt aus New York. Er ist Jude, junger amerikanischer Jude, hat eine wunderbare Arbeit in New York hinterlassen, um eine neue Firma in Budapest zu gründen. Und damals habe ich viel mit Peter über das Evangelium geredet. Wir haben uns regelmäßig getroffen und ich konnte ihm viel weitergeben über das Evangelium. Aber er ist stecken geblieben in einem Punkt. Er glaubt nicht an die übernatürliche Welt. Dann habe ich vor kurzem eine Nachricht bekommen von ihm. Hey, ich komme nach Berlin. Können wir uns treffen? Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Dann dachte ich, okay, was ist dann das? Dann sagt er mir, als wir uns getroffen haben, hey, jetzt glaube ich an die übernatürliche Welt. Jetzt glaube ich, dass es was gibt. Ich habe etwas mit Hypnose ausprobiert und jetzt interessiere ich mich für Schamanismus und es ist super, es gibt was da. Das war nicht gerade eine Gebetserhörung. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass Gott wollte Peter damit zeigen, dass eigentlich die übernatürliche Welt real ist. Und wir haben uns getroffen und ich konnte Peter warnen. Ich habe ihm gesagt, hey, super, dass du glaubst, dass es jetzt eine übernatürliche Welt gibt, eine geistliche Welt gibt. Aber da musst du aufpassen. Du bist mit die, es gibt gute und schlechte Mächten und du bist mit den schlechten Mächten, die bösen Mächten unterwegs. Ich war zu Peter wie eine Posaune in seinem Ohr, zum sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg. Jesus ist der richtige Weg. Du musst ihn finden. Also ihr könnt gerne für Peter beten. 10 Tage nach dem Fest der Posaunen haben wir den großen Versöhnungstag. Das ist immer noch der wichtigste Tag im Judentum des ganzen Jahres. Der wichtigste Tag. Warum? Weil an diesem Tag denken wir darüber nach, wie sündig wir sind und wie wir Versöhnung für unsere Sünden brauchen. Wir lesen über die große Versöhnungstag oder auf Hebräisch Yom Kippur, lesen wir darüber im 3. Mose Kapitel 16. Der ganze Kapitel spricht über diese Rituale, was der damaligen Hohepriester machen musste. Ihr könnt es auch ein anderes Mal durchblättern oder lesen. Aber die Parallele zwischen der Hohepriester damals und Jesus sind unübersehbar. Der Hohepriester konnte Versöhnung für mein Volk schaffen, aber nur er konnte das alleine. Alle anderen Priester mussten raus aus der Stiftshütte gehen. Sie mussten rausgehen und warten, denn nur der Hohepriester konnte Versöhnung für uns bekommen. Ein Mann für das ganze Volk. Nur Jesus konnte Versöhnung für uns machen, aber nicht nur für unser Volk, für die ganze Welt. Wir können ihm irgendwie da nicht helfen. Also manchmal möchten wir Jesus helfen, oder manchmal, ja, aber wenn ich das und das mache, dann vielleicht bin ich ein besserer Mensch. Oder wenn ich das und das mache, dann vielleicht kann ich etwas beitragen. Jesus braucht unseren Beitrag nicht. Er musste das alleine machen. Er hat das alleine für uns gemacht an dem Tag. Der Hohepriester ist einmal im Jahr in das Allerheiligste reingegangen, um Versöhnung für unsere Sünden zu bekommen. Einmal im Jahr, eine Person. Jesus ist nicht einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen, sondern ein für allemal. Ein für allemal. Nur er und nur er ein für allemal, um Versöhnung für uns zu schaffen oder so dass wir Versöhnung bekommen konnten. Sogar das Opfer spricht über Jesus. Der Hohepriester damals musste 2 Opfer machen an dem großen Versöhnungstag. Aber irgendwie, diese 2 Opfer gehören zusammen, denn es geht um 2 Ziegen, 2 verschiedene Ziegen. Aber irgendwie war es klar vom Kontext, hey, das ist ein Opfer zusammen, das gehört zusammen. Die erste Ziege musste außerhalb des Lagers geschlachtet werden. Jesus wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt. Der Hebräerbrief macht diese Vergleich. Die zweite Ziege allerdings musste in der Stiftshütte geopfert werden. Und sein Blut musste in das Allerheiligste reingebracht werden. Jesus musste sein eigenes Blut in das Allerheiligste auch reinbringen, aber nicht auf die Erde, sondern im Himmel. Darüber lesen wir auch im Hebräerbrief. Aber vielleicht die klarste Parallel und vielleicht auch die wichtigste Parallel ist folgendes. Der Hohepriester ist reingegangen, hat die verschiedenen Opfer gemacht, aber dann ist er wieder rausgekommen. Und wir haben auf ihn gewartet. Wir haben auf ihn gewartet, denn wenn er nicht rausgekommen wäre, dann wäre etwas sehr schief gelaufen. Dann hätten wir keine Hohepriester mehr, dann mussten wir noch ein Jahr warten, bis wir Versöhnung mit Gott haben könnten. Das wäre sehr, sehr schlimm gewesen. Aber als der Hohepriester rausgekommen ist, haben wir alle gejubelt. Hey, Gott hat unser Opfer angenommen. Wir dürfen noch ein Jahr mit Gott unterwegs sein. Jesus musste zurück von dem Tod kommen, sodass wir wissen konnten, dass seine Opfer angenommen war von Gott. Wenn er nur gestorben geblieben wäre, wie hätten wir das verstehen können? Wie hätten wir dann gewusst, dass Jesus wirklich Versöhnung für uns geschaffen hat? Aber die Tatsache, dass Jesus zurückgekommen ist, dass mein Volk ihn gesehen haben, dass wir ihn begegnet haben, darum wissen wir, dass er Versöhnung für uns geschaffen hat. Wir beten einen lebendigen Gott an. Wir beten keinen toten Mensch an. Andere Religionen, andere Glaubensrichtungen ehren toten Menschen. Unser Herr ist nicht tot. Er ist auferstanden. Also die große Versöhnungstag wies auf Jesus hin, so ganz klar. Aber gibt es heutzutage Israelis, gibt es heutzutage Juden, die das checken, die auch Versöhnung mit Gott haben? Durch Jesus? Ja. Vor kurzem hat unsere israelische Arbeitszweig eine neue Idee gehabt. Sie wollten etwas Neues ausprobieren und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben eine Besichtigungstour in Israel gemacht. Eine messianische Besichtigungstour. Sie haben das ganz offen geworben. Hey, wir sind messianische Juden und so weiter. Und das war auf Russisch für russischsprachige Israelis. 40 russischsprachige Israelis haben sich angemeldet. Sie waren noch nicht an Jesus gläubig. Und sie haben so eine Besichtigung gemacht, einen Rundgang gemacht. Und am Ende vom Rundgang hat mein Mitarbeiter, mein Kollege, das angebotet, dass er seine Geschichte erzählen konnte, wie er zum Glauben gekommen ist. Und von diesen 40 Leuten sind fast alle geblieben, um das zu hören. Und am Ende, als mein Kollege einen Appell gemacht hat, wie viele Leute ihr Leben Jesus übergeben wollen, haben 35 von diesen 40 Jesus als Herr angenommen. 35 von 40. Das ist so ungewöhnlich, so außergewöhnlich, ich kann euch das gar nicht sagen. Aber wir staunen, wie Gott die Herzen geöffnet hat. Also es gibt Juden heute, die Versöhnung mit Gott haben, indem sie Jesus finden. Wir erleben das weltweit in Israel, in Berlin, überall. Gott wirkt immer noch heute. 5 Tage nach der großen Versöhnungstag kommt Sukkot. Und Sukkot, das Laubhüttenfest, ist ganz anders zu dem großen Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag ist ganz ernst, Sukkot ist vielleicht das Gegenteil. Das ist ein Freudensfest, ein Freudenfest. Wir haben Versöhnung für unsere Sünden bekommen und jetzt können wir richtig feiern. Wie feiern wir? Wir haben Hütten gebaut. Das verstehe ich auch nicht. Aber Gott hat uns geboten, Hütten zu bauen. Warum mussten wir Hütten bauen? Gott wollte uns daran erinnern, dass wir einmal in der Wüste waren. Wir waren einmal in der Wüste und diese Zeit in der Wüste war irgendwie temporär. Das war nicht unsere Heimat. Also niemand hat in der Wüste gesagt, hey Mensch, das ist so cool hier, ich möchte hier bleiben. Das gefällt mir. Niemand hat das gesagt. Gott hat uns ein Land vorbereitet. Das war unsere Heimat. Die Zeit in der Wüste war nur temporär. Und wir sollten uns immer daran erinnern. Unser Leben ist genauso temporär. Die Zeit, die wir hier, wenn wir auf die Erde sind, ist temporär. Wir wohnen sozusagen in Hütten, temporäre Hütten. Aber eines Tages gehen wir zu unserer richtigen Heimat. Wir haben das auch ein bisschen gesehen, als Jesus zu uns gekommen ist. Im Johannes 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber wir können das anders übersetzen. Wir können statt wohnte sagen, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Hat seine Zelt aufgeschlagen, hat seine Hütte aufgebaut unter uns. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, war das in gewissem Maßen eine Erfüllung von des Laubhüttenfest. Gott ist zu uns gekommen. Er hat damals in die Stiftshütte gewohnt, aber jetzt ist er ganz persönlich geworden. Man könnte ihn antasten, hat Johannes gesagt. Ganz begreiflich geworden. Aber das wird dann endgültig werden am Ende der Welt. In der Offenbarung 21, Vers 3, das ist einer von meinen Lieblingsverse, lesen wir, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Manchmal denken wir, hey, wenn wir sterben, dann gehen wir in die Himmel und manchmal freuen wir uns darauf, ehrlich gesagt, wenn wir die Welt angucken. Aber das ist nicht das Ende. Das Außergewöhnliche in Christentum oder in messianisches Judentum ist, dass Gott zu uns kommt. Er ist einmal gekommen in Form Jesu und er wird wiederkommen. Er kommt zu uns. Wir können ihn nicht erreichen. Er muss zu uns kommen. Er muss uns holen. Sukkot war, das Laubhüttenfest war ein Fest, wo wir Freude haben konnten, weil Gott unsere Sünden vergeben hat und jetzt unter uns wohnen konnte. Wir konnten Gemeinschaft mit ihm haben. Es gibt auch eine andere Bedeutung oder eine andere interessante Punkt beim Laubhüttenfest. Die Rabbiner haben immer behauptet, dass das Laubhüttenfest etwas mit den Nationen zu tun hat. Etwas mit euch, die Nicht-Juden. Und sie haben sogar behauptet, dass am Laubhüttenfest haben wir Juden für die Nationen geopfert. Also in eurer Stadt geopfert. Vielleicht hat das etwas mit einem komischen Vers im Buch des Propheten Zacharia zu tun. Zacharia 14, Vers 16. Alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herr der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Also wir Juden verbinden immer das Laubhüttenfest mit euch, mit den Nationen. Warum? Ich glaube, das ist ein Symbol für eine Einsammlung von euch, von den Nationen. Und eines Tages werden Leute aus aller Nationen, aus aller Zungen, aus aller verschiedenen ethnischen Gruppen, die an Jesus glauben, vor dem Thron stehen und ihm zusammen anbeten. Ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich riesig. Und in meiner Arbeit habe ich auch den Privileg, nicht nur Juden zu dienen, sondern auch Nichtjuden. Diesen Sommer haben wir einen großen Sommer Straßeneinsatz gemacht. Wir waren auf die Straße in Berlins. Und beim Alexanderplatz sind wir gestanden mit einem Kreidetafel und mit israelischen Fahnen drauf und das Wort Shalom. Und wir haben Leute über Shalom, über Frieden gefragt. Hey, was heißt das für dich? Was heißt Shalom? Und dadurch konnten wir ins Gespräch kommen mit ihnen und natürlich über Jesus erzählen. Amir hat unsere israelische Fahne gesehen und ist zu uns gekommen. Und er hat mit mir geredet. Und ich habe ihn gefragt, hey, woher kommst du denn? Und er so ein bisschen zögernd, aus Palästina. Und er hat gewartet darauf, dass ich ihn irgendwie anschreie oder was weiß ich. Und was habe ich gesagt? Hey, cool, super, schön. Und wir haben ein richtig gutes Gespräch geführt. Er hat mir seine Kontaktdaten gegeben. Wir treffen uns regelmäßig jetzt. Wir lesen zusammen in die Bibel. Er ist Muslim, allerdings offen. Ich treffe mich wieder mit ihm heute Nachmittag. Also ihr könnt gerne für Amir beten. Er hat Tränen in die Augen gehabt, als wir über Jesus geredet haben, als wir über Araber und Juden geredet haben. Und er sagt mir, jedes Mal, wenn ich mit dir treffe, dann passiert etwas in meinem Herzen. Was für ein Privileg, dass ich als Jude, als israelischer Jude, das Evangelium mit einem syrischen, palästinensischen Araber teilen darf. Warum? Weil Jesus mein Herz geändert hat. Weil Jesus Hass aus meinem Herz genommen hat. Wir wollen alle mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen Juden und Nichtjuden. Alle müssen hören über Jesus. Dieser Gott, der zu uns gekommen ist, für uns gestorben ist. Wir wollen, dass alle Leute daran glauben. Aber wie können sie daran glauben, wenn sie nie hören? Das sagt Paulus in Römer 10. Wie können Sie an jemandem glauben, von wem Sie gar nichts gehört haben? Darum müsst ihr das Evangelium weitergeben. Ihr könnt uns in unserem Verkündigungsdienst helfen. Ich habe euch früher über diese Vorstellungsflyer gesprochen. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte füllt diese Antwortkarte aus. Wir haben einen Rundbrief. Wir schicken das 8-mal im Jahr. Das ist kostenlos, total kostenlos. Wir schicken das entweder per Post oder per E-Mail. Und ich möchte gerne in Verbindung mit euch bleiben, weil in diesem Rundbrief schicken wir Gebetsanliegen, schicken wir theologische Artikel, schicken wir Geschichte über das, was wir in unserem Dienst erleben. Also bitte betet für uns. Aktuelle Gebetsanliegen, unser neuer Arbeitszweig in Berlin. So viel Potenzial. Es gibt jetzt ca. 20.000 Israelis, die in Berlin wohnen. Wir wollen ihnen mit dem Evangelium erreichen. Es gibt Tausenden von Flüchtlingen, Tausenden von Araben, die möchten wir auch erreichen. Also bitte betet für noch mehr Personal und bitte betet für offene Herzen und für gute Möglichkeiten. Ihr könnt uns auch helfen, indem ihr etwas von dem Büchertisch kauft. Also ich habe einige mitgebracht heute, das steht draußen. Ich habe einige Empfehlungen für euch. Einer ist ein Buch Hoffnung am Ende der Zeit. Falls dieses Thema von Jesus im Alten Testament für euch interessant ist, vielleicht ist es auch interessant. Da geht es um die Zukunft, die Endzeit und wie wir das sehen. Es gibt auch Yeshua, der jüdische Name von Jesus. Darum geht es um die Prophezeiungen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Also vielleicht ist das eine Ermutigung für euch. Also schaut auf den Büchertisch, vielleicht gibt es dort etwas Auferbauendes für euch. Ihr könnt uns auch aber finanziell unterstützen. Wir sind alle Missionaren sind durch Spenden angestellt. Und ja, wir können unsere Arbeit ohne die Spenden von Christen nicht machen. Heute wird eine freiwillige Opfer aufgenommen für unsere Arbeit. Also falls ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dann herzlichen Dank im Voraus. Ihr könnt aber auch mithelfen. Ihr könnt aber auch mit uns evangelisieren kommen. Bei Juden für Jesus, bei uns Juden für Jesus, muss man nicht jüdisch sein, um einen Freiwilliger bei uns zu arbeiten. Also ihr könnt gerne mit uns evangelisieren kommen. Wir machen dann eine kurze Ausbildung dazu. Wir brauchen auch Hilfe hinter der Kulissen sozusagen. Also falls das eher euer Gebiet ist, dann schreibt einfach, wenn ihr euch involvieren wollt, schreibt einfach auf die Antwortkarte, schreibt einfach mithelfen. Einfach das Wort mithelfen. Das ist keine Verpflichtung, aber dann kann ich euch oder dir mehr Informationen darüber schicken. Was wir erleben, ist wirklich Spannendes. Also sei dabei und hilf uns, die gute Nachricht über Jesus zu verkündigen. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wo? Im Gesetz. Wo genau? In den Festen. In den Festen. Das Fest der Posaunen ist eine Herausforderung für uns. Wenn wir Jesus kennen, ist es eine Herausforderung für uns, weil die Frage ist, wollen wir Leute wirklich warnen, was auf ihnen zukommt, in der Zukunft? Wollen wir das wirklich machen? Wollen wir eine Posaune im Hand der Herrn sein? Falls du heute da bist und du Jesus noch nicht kennst, ist es eine Warnung, eine Herausforderung für dich, weil die Posaune sagt, der Herr kommt, Gott kommt wieder. Wie stehst du zu Gott? Hast du schon Versöhnung, Vergebung für deine Sünden erlebt oder nicht? Der Versöhnungstag ist ein Wunder für uns. Gott ist für uns gestorben. Jesus hat auf sich unsere Sünden genommen. Wollen wir Leute nicht davon erzählen, was wir erfahren haben? Möchten wir das wirklich für uns behalten? Ich glaube nicht. Das Laubhüttenfest ist eine Feier. Ich möchte, dass alle dabei sind. Wollen wir wirklich das? Wollen wir wirklich, dass alle von Jesus hören, dass alle dabei sind? Auf jeden Fall sind diese Feste eine Herausforderung für uns Christen und für uns Nicht-Christen. Das ist eine Herausforderung. Stehen wir in eine gute Beziehung zu Gott oder nicht? Und wenn wir in eine gute Beziehung zu Gott stehen, dann sollen wir andere darüber informieren. Also hoffentlich ist das heute eine Ermutigung für euch, vielleicht auch eine Ermahnung. Aber macht weiter so. Sei es mit Schulkollegen oder mit Arbeitskollegen, gebt das Evangelium weiter. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil, sagt Paulus. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel in deinem Gesetz gesteckt hast, Herr. Danke, dass du der Messias durch das Gesetz offenbart hast. Und Herr, danke, dass du heute auch wirkst im Leben von vielen verschiedenen Menschen überall in die Welt, sei es Juden oder Nicht-Juden, Herr. Und wir beten wirklich für Errettung für meinem Volk und für andere Völker in Oranienburg, in Berlin und überall in die Welt. Herr, bitte verwende du uns zu diesem Zweck. In Jesu Namen. Amen. Amen.